Tiefseeltauchen
mit Cecile
und Jakob. Wir laden euch ein, mit uns in die Tiefen des Unbewussten zu tauchen und dabei etwas Licht ins Dunkel zu bringen.
In dieser Reihe wollen wir uns über typische Situationen aus dem Alltag, aber auch aus der Psychotherapie unterhalten und verstehen, was dahinter steckt. Wir werden dabei Ernstes, Schönes und manchmal auch Kurioses erkunden, das auf dem Grund unserer Psyche liegt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tiefseeltauchen. In den letzten Wochen ist in der psychotherapeutischen Versorgung einiges in Bewegung geraten. Wir hatten schon mal eine Folge zur Zukunft der Psychotherapie gemacht, die in vielen Punkten nach wie vor sehr aktuell geblieben ist. Und ich erinnere mich auch, dass du, Jakob, innerhalb der Folge an einer Stelle gesagt hast, sinngemäß, dass wenn du in der Politik wärst und du da ein Wahlplakat gestalten würdest, du zum Beispiel so etwas draufschreiben würdest wie Therapieplätze verdoppeln. Also die Versorgung ausweiten, wenn man so will. Leider wurden deine Wahlsprüche nicht aufgegriffen. Es ist jetzt aktuell so, dass gravierende Kürzungen vorgenommen werden in der psychotherapeutischen Versorgung und die Veränderungen, auch die geplanten Änderungen, das Problem der knappen therapeutischen Versorgung weiter zuspitzen werden. Die Umgestaltung oder auch das, was noch geplant ist, wird die Psychotherapie in der Art und Weise, wie sie bislang existiert, tiefgreifend verändern, wenn man nicht vielleicht sogar sagen kann, zu etwas ganz anderem machen, als es bislang existiert. Und wir wollen in dieser Folge heute genau darüber sprechen, was eigentlich genau geplant ist, aber auch darüber, warum es so wichtig wäre, eine ganz andere Richtung einzuschlagen, wirklich eine Kehrtwende zu machen zu dem Weg, der bislang eingeschlagen worden ist. Und dass es auch wissenschaftliche Belege dafür gibt. Also es ist sozusagen nicht nur ein Affektausbruch von verärgerten Psychotherapeuten ist, sondern auch wirklich harte Fakten dazu gibt, warum eine Gesellschaft etwas davon hat, die psychotherapeutische Versorgung auszubauen und diesen Bereich zu unterstützen und zu schützen, weil auch auf uns gesellschaftlich hohe Kosten zukommen werden, wenn wir jetzt hier Kürzungen vorantreiben.
Ja, man kann auch sagen, dass Psychotherapie letztlich ein Teil der sozialen Infrastruktur ist und nicht irgendwie eine Luxusleistung. Und man merkt ja die Bedeutung einer Infrastruktur oft erst, wenn sie dann kaputt gespart ist. Also man sieht es jetzt bei den Brücken und Straßen oder bei der Bahn. Man wird es aber auch, wenn diese Pläne so umgesetzt werden, bei der Psychotherapie merken. Es geht bei den aktuellen Kürzungen und Reformen nicht einfach nur um ein paar Prozente mehr oder weniger Honorar für Psychotherapeuten, sondern es geht eigentlich um eine ganz fundamentale Frage, nämlich ob aus einem Heilberuf, in dem es um Zeit und Beziehung und Entwicklung geht, ein bürokratisiertes, standardisiertes System zur kurzfristigen Symptomkontrolle gemacht wird. Und die Kämpfe, die jetzt gerade darum stattfinden, gehen letztlich um diese Frage. Und wir möchten unseren Beitrag hier ein bisschen um das Thema der Langzeittherapien herum zentrieren, die in den ganzen Debatten noch ein wenig unter die Räder zu geraten drohen, und möchten dabei eine Studie aufgreifen, die Ende letzten Jahres erschienen ist und für das Thema der Langzeittherapien aus unserer Sicht einer der bedeutsamsten und wichtigsten Studien überhaupt im deutschsprachigen, vielleicht auch im internationalen Raum ist. Die Studie beschäftigt sich mit den Wirkungen von Langzeittherapien und kann auch eine Aussage darüber treffen, für wen eine solche Therapie, zum Beispiel eine Analyse, in besonderer Weise geeignet ist. Wir werden diese Studie aufgreifen, aber jetzt nicht in alle Details der Wissenschaft gehen, sondern versuchen, sie so darzustellen, dass man sie auch als Laie gut verstehen kann und auch vielleicht eine Idee davon bekommt, worin der Wert von Langzeittherapien besteht und warum es essentiell notwendig ist, sie im Gesundheitssystem als eine Leistung der gesetzlichen Krankenkassen zu erhalten. Wir haben das Glück, die Erstautorin dieser Studie, Dr. Miriam Henkel, für ein Gespräch gewonnen zu haben. Wir beschäftigen uns in diesem Gespräch mit der Studie, aber auch allgemein mit Psychoanalyse und empirischer Forschung und ob aus den beiden Freunde werden können. Das Gespräch ist als Vertiefung zu dieser Folge gedacht und dieses Mal frei zugänglich auf unserer Förderplattform Patreon. Den Link findet ihr im Anhang in den Shownotes. Das Gespräch erscheint einige Tage nach der Folge hier.
Bevor wir in die Folge einsteigen, wollen wir aber noch etwas zur Sprache sagen, mit der die Debatten um die Kürzungen geführt werden. Sprache ist uns deshalb so wichtig, weil Sprache ein Bewusstsein schafft oder eben auch ein falsches Bewusstsein. Und das wissen wir als Psychotherapeuten sehr gut. Es ist ja mit ein Teil der Arbeit in der Psychotherapie, Worte zu finden für das, was man erlebt hat und wie man die Welt um sich herum verstehen kann. Und dass es ein wesentlicher Aspekt darin ist, freier zu werden und sich aus seinen Neurosen oder vielleicht auch aus seinen Traumata lösen zu können und diese integrieren zu können. Sprache ist also ein ganz wichtiger Bestandteil davon, von unserem Selbstverständnis, aber auch, wie wir uns miteinander verständigen und was wir als ein Wissen oder ein Wissen über uns selbst, aber auch über die Gesellschaft erfassen können.
Und Politik funktioniert wesentlich über die Sprache und über das Setzen auch von bestimmten Worten und Begriffen. Die aktuellen Debatten um die Kürzungen im Gesundheitswesen und in der Psychotherapie benutzen ja auch ganz bestimmte Worte, also zum Beispiel das Wort Einsparen. Oder Effizienz oder Steuerung oder Versorgungsstärkung oder Anpassung oder Budgetierung. Und das sind alles Worte, die etwas Bestimmtes suggerieren sollen, nämlich zum Beispiel, dass es darum geht, ein System effizienter zu machen und unnötige, überschüssige Kosten einzusparen. Und etwas, also wo man sich quasi fast erleichtert fühlt, wenn man das hört, dass das endlich gemacht wird, als würde man Kilos verlieren, die überschüssig sind. Und das ist auch die Wirkung, die diese Sprache erzielen soll. Wir möchten uns damit auseinandersetzen und jetzt ja auch in der ganzen Folge die Hintergründe versuchen zu beleuchten und schauen, was eigentlich hinter diesen Worten tatsächlich liegt.
Das ist kein trivialer Nebenaspekt, denn wenn man unhinterfragt bestimmte Begrifflichkeiten und Worte der Akteure einfach übernimmt, übernimmt man bis zu einem gewissen Grad unmerklich auch deren Denkweise. Und man spricht irgendwann selber so, als ob es in der Psychotherapie vor allem um ein Kostenproblem ginge, also als sei in der Psychotherapie nicht ein wesentlicher Wirkfaktor die Beziehung und es darum gehe, psychische Prozesse so zu standardisieren, dass sie wie ein wirtschaftlicher Betriebsablauf verwaltet werden könnten. Es wird auch eine Rhetorik verwendet, die so tut, als ginge es gerade um die Versorgung von Menschen und wie wir diese Versorgung der Menschen verbessern könnten. Du hast eben das Stichwort Effizienz genannt. In den Handlungen und Umsetzungen wird aber sehr sichtbar, dass die Versorgung von psychisch erkrankten Menschen aber vor allem als ein betriebswirtschaftliches Problem gesehen und behandelt wird. Dass es also nicht um die Versorgung von Menschen geht, sondern vor allem um die Verwaltung, die Steuerung und die Reduktion von Kosten.
Dem fügt sich, dass ja wesentliche Entscheidungsträger, einschließlich der Gesundheitsministerin, aber auch der Kommission, die von ihr eingesetzt wurde, um Kürzungsvorschläge im Gesundheitswesen vorzunehmen, keine Praktiker sind. Also niemand, der in der Versorgung tätig ist, also mit, glaube ich, bis auf eine Ausnahme auch keine Ärzte, sondern Betriebswirtschafter und Juristen größtenteils. Und entsprechend wird auch dieses Problem der Versorgung psychisch erkrankter Menschen angegangen. Würde man Menschen fragen und einbeziehen in solche Prozesse, die tatsächlich die Versorgung leisten, also an Patientinnen und Patienten dran sind, käme man, glaube ich, auf komplett andere Vorstellungen und Ideen, was es braucht, um das System zu verbessern. Dass das System verbessert werden muss, ich glaube, daran hat niemand einen Zweifel. Ein zweiter, mitunter ja ideologisch hoch aufgeladener Begriff in der aktuellen Debatte ist der des Sparens. Und wir haben auch Zweifel, ob man den einfach so übernehmen sollte, dass es hier um Sparmaßnahmen geht bei den ganzen Kürzungen. Man könnte jetzt darüber diskutieren, was Sparen eigentlich ist. Wenn man es mal wirklich beim Wort nimmt, dass man sich etwas erspart, könnte man ja durchaus sagen, eine gute Sparpolitik wäre eine breite, mutige Investition in Prävention, also sehr niederschwellig auf dem Bereich psychischer Erkrankungen die Versorgung auszubauen, um spätere hohe Folgekosten abzufedern, die dann entstehen, wenn Erkrankungen sich chronifizieren, Klinikaufenthalte, Frühberentungen und Ähnliches. Die Vorschläge und Maßnahmen hier zielen aber ja eher darauf ab, nicht unbedingt Kosten zu sparen, sondern Kosten zu verschieben. Also weg von der solidarisch gemeinsam getragenen Krankenversicherung hin zu einzelnen betroffenen Gruppen. Also die Psychotherapeutinnen sollen für weniger Geld jetzt das Gleiche oder mehr arbeiten. Oder Familien sollen mehr zahlen. Oder Patientinnen sollen mehr zu Medikamenten zuzahlen. Also die Kosten verschwinden eigentlich nicht aus dem Gesamtsystem, sondern sie verschwinden erstmal aus den Bilanzen der Krankenkassen, sind aber trotzdem noch da, nur werden sie jetzt eben von anderen bezahlt. Also man könnte auch sagen, es geht um eine Privatisierung der Kosten und damit sofort auch immer um ein soziales Problem und eine soziale Frage, nämlich wer kann sich was leisten. Auch das werden wir jetzt ja vielleicht dann beim Thema Langzeittherapie noch ein bisschen diskutieren können. Vielleicht bevor wir jetzt auch nochmal auf die wissenschaftliche Dimension kommen und schauen, was die Wissenschaft eigentlich zu all dem sagt, kannst du vielleicht nochmal zusammenfassen, was sind die Reformen, die schon umgesetzt wurden und die gefordert werden? Wir haben ja schon Folgen dazu gemacht, aber vielleicht nochmal ganz kurz als Zusammenfassung.
Also was in aller Munde ja ist, ist die Kürzung der Honorare der Psychotherapeuten um knapp 5%, also genau minus 4,5% an Budget ist vorhanden für dieselbe Arbeit. Eine weitere Umsetzung, die bereits stattgefunden hat, ist die sogenannte Weiterbildungsreform. Das heißt die Art und Weise, wie Psychotherapeutinnen und Therapeuten ausgebildet werden, also wie da der genaue Ausbildungsweg verläuft. Das wurde grundlegend umstrukturiert und hat jetzt letzten Endes dazu geführt, dass unklar ist, wie genau die Ausbildung bzw. Weiterbildung der Therapeuten finanziert werden soll. Aktuell wird sie gar nicht finanziert, was dazu führt, dass im Moment eine Art Lücke entstanden ist, die auch weiter besteht, weil es kaum Weiterbildungsplätze für angehende Psychotherapeutinnen und Therapeuten gibt. Das kann man sich ein bisschen so vorstellen, als hätte man den Lehrerberuf in einer Weise umstrukturiert, dass aktuell einfach deutschlandweit kaum Lehrer weiter ausgebildet werden. Es gibt dazu auch keine Antwort von der Politik. Also hier herrscht ein großes Fragezeichen. Man lässt es eben laufen. Also wir sehen, dass es in ein paar Jahren absehbar keine neuen sozusagen Lehrer mehr gibt. Das sehen wir. Und ja, Schweigen im Walde.
Was wird denn von politischen Akteuren weiterhin gefordert oder von den gesetzlichen Krankenkassen oder ist geplant?
Ja, es gibt weitere Forderungen, die auch sehr gravierende Folgen haben würden. Ein zentraler Begriff ist dabei die Budgetierung, die sogenannte. Das klingt jetzt erstmal, finde ich, in dem Begriff recht harmlos. Gemeint ist aber eine Art Kostendeckel. Also, dass psychotherapeutische Praxen in einer Region nur noch zu einer bestimmten Grenze Leistungen erbringen dürfen, die dann auch vergütet werden. Also eigentlich ein ganz ähnliches System, wie man es heute schon bei den Ärzten vorfindet. Bei den Ärzten hat es dazu geführt, dass es Einbußen bei den Einnahmen von bis zu 20-30% gab und auch manche Ärzte eben ihre Versorgung reduziert haben, um nicht gewissermaßen in so hohen Zahlen umsonst zu arbeiten. Also die Folge ist eigentlich, dass Therapeuten entweder umsonst arbeiten oder sie weniger behandeln. Um sich das besser vorstellen zu können, wenn man aktuell einen halben Kassensitz hat, also einen halben Versorgungsauftrag als Psychotherapeut, dann kann man Pi mal Daumen 26 Wochenstunden arbeiten. Mit dieser Budgetierung würde es darauf hinauslaufen, dass dieser halbe Kassensitz wahrscheinlich nur noch ungefähr 18 Stunden arbeiten darf. Alles, was darüber hinausgeht, wird dann eben nicht mehr bezahlt. Was wahrscheinlich in Folge dazu führen wird, dass Therapeuten weniger Stunden anbieten können, in Klammern noch weniger, als es bislang eben aktuell schon der Fall ist. Das führt also nicht nur dazu, dass Therapeuten selber weniger einnehmen werden, sondern auch, dass sich die Versorgungslage weiter verschlechtern wird. Man hört also, dass hinter dem Begriff Budgetierung im Grunde eine zweite Kürzung gemeint ist.
Eine weitere Forderung, die von den gesetzlichen Krankenkassen, aber auch Teilen der Gesundheitspolitik erhoben wird, ist eine stärkere oder bessere Steuerung von Patienten, eine sogenannte. Damit ist gemeint, es soll eine Art Behörde geschaffen werden, die entscheidet, wie und von wem Patienten behandelt werden. Also Patienten, die ein Symptom haben, rufen dann bei einer Terminservicestelle an und bekommen dort irgendwie mit Fragebogen und KI von einem Krankenkassenmitarbeiter oder man weiß nicht genau wem eine Diagnostik und werden dann von dem Krankenkassenmitarbeiter Therapien zugewiesen. Das heißt, nicht jetzt ein Psychologe oder Psychologin oder ein Mediziner entscheidet, was für eine Art von Therapie die richtige ist, sondern ein Mitarbeiter der Krankenkasse, der irgendwie geschult ist. Und Therapeutinnen sollen dann diese Therapie, die zugeordnet wird, applizieren. Also man kann sich vorstellen, wenn man jetzt Wie wenn man jetzt Kopfschmerzen hat, ruft man nicht beim Arzt, sondern bei der Krankenkasse an und der Mitarbeiter dann macht mit seiner KI, checkt er irgendwas ab und weist einen dann zu einem bestimmten Arzt zu, also zum Hausarzt. Aber nicht nur das, sondern er schreibt dem Hausarzt auch vor, welche Behandlung gemacht werden soll. Also welches Medikament gegeben werden soll oder welche Physiotherapie. Und der Hausarzt hat halt dann die Aufgabe, das sozusagen auszuführen und umzusetzen. So ungefähr ist das gedacht für Psychotherapie.
Ich finde diesen Punkt aus zwei Gründen absurd und gelinde gesagt erstaunlich. Denn für den Aufbau einer bürokratischen Behörde, die ja auch viel Geld kosten wird, steht Geld zur Verfügung. Während an den Stellen, wo es eigentlich gebraucht würde und wo es auch wirklich Sinn machen würde, also in die Patientenversorgung zu investieren, kein Geld da sein soll. Der zweite Punkt, der für mich klar erkennbar macht, dass hier Akteure am Werke sind, die keine Ahnung von Psychotherapie haben, ist, dass einer der, und das weiß man aus etlichen Studien fächerübergreifend, der größte Wirkfaktor von Psychotherapie die Beziehung ist. Durch so ein bürokratisches Verfahren aber wird die Psychotherapie entkernt. Weil letztlich hier nicht die Vorstellung besteht, dass zwei Menschen in eine Beziehung finden und ein Arbeitsbündnis herstellen, das sich entwickelt und entfaltet, sondern die Vorstellung, dass man hier anscheinend aus so einer Art Methodenbaukasten einfach so eine Art Variable herausnehmen könnte, die man dann wie von außen auf den Menschen appliziert. Also es per se in dem Sinne gar nicht mehr um Beziehung geht, sondern um eine äußere angewendete Technik, die mit Beziehung eigentlich gar nichts mehr zu tun hat. Damit nimmt man eigentlich der Psychotherapie ihren wesentlichen Wirkfaktor.
Der Gedanke dahinter ist klar, die gesetzlichen Krankenkassen würden so die Oberhoheit über die Entscheidung bekommen, wie lange eine Therapie ist und könnten quasi selbst festlegen und steuern, für welche Fälle sie wie viel Geld ausgeben. Und wenn dann intern festgelegt wird, für Depressionen braucht es jetzt nur noch 12 Stunden und diese Anwendung, dann wäre das nicht mehr in der Hoheit einer Behandlerin oder eines Behandlers, sondern eben der Krankenkasse selbst und dadurch natürlich Kosten sehr gut steuerbar. Der letzte Punkt, und der betrifft dann das Hauptthema unserer Folge, betrifft die Anpassung, die sogenannte, der Stundenkontingente. Damit ist letztlich gemeint Streichung von längeren Therapien. Also es wird davon ausgegangen, alle Verfahren sind irgendwie gleich wirksam, also sollen auch alle gleich viel Stunden haben, also alle zurückgekürzt und zurückgestutzt werden auf maximal das Stundenniveau, das Verhaltenstherapien oder systemische Therapien haben, also so 50 bis 80 Stunden als maximales Kontingent als erster Schritt. Das würde vor allem erstmal tiefenpsychologische und analytische Psychotherapien betreffen. Man darf sich sicher sein, dass so etwas ein erster Schritt ist, dass aber wahrscheinlich den Krankenkassen auch 80 Stunden noch zu viel sind und man eher, und das wird auch in den Forderungen so formuliert, internationale Vergleiche im Blick hat, wo Psychotherapien oftmals maximal bis 12 Stunden, höchstens 20 Stunden finanziert werden. Wobei man dazu sagen muss, dass tatsächlich aktuell in der Versorgung es schon der Fall ist, dass 80% aller Behandlungen, die vorgenommen werden, Kurzzeittherapien sind und nur 20% aller Therapien länger als 24 Stunden dauern. Analytische Langzeittherapie macht auch nur einen sehr kleinen Anteil der Versorgung aus, also einige wenige Prozent. Man weiß aus unterschiedlichen Erhebungen, dass die Kosten für ambulante Psychotherapie nur einen sehr geringfügigen Anteil an den gesamten Gesundheitskosten haben. Selbst nur einen geringen Anteil an den Kosten für psychische Erkrankungen, stationäre Behandlungen, Reha, Frühberentungen und so weiter, einen viel größeren Kostenfaktor spielen. Wir haben uns darüber unterhalten und überlegt, warum so eine Aggression gegen die ambulante Psychotherapie, wie kommt das, obwohl eigentlich wissenschaftliche Daten dagegen sprechen, dass das ein sinnvoller Kürzungsort ist. Man weiß aus Studien, dass etwa 1 Euro investiert in ambulante Psychotherapie der Gesellschaft bis zu 3 oder 4 Euro Folgekosten sparen kann. Also ein wenig ist es zumindest auf der Oberfläche unbegreiflich. Es ist eigentlich im Grunde so, als hätten wir jetzt zu wenig Hausärzte und es würden ständig Leute mit Erkältung und Bronchitis zum Arzt wollen, aber keinen Termin bekommen. Und man hätte eigentlich viele Hausärzte, die arbeiten könnten, wenn man die Ressourcen dafür zur Verfügung stellt, also Kassenplätze schafft. Was man jetzt aber macht, ist, dass man die Hausärzte, die es gibt, das Honorar kürzt und die Versorgung noch weiter beschränkt, also noch weniger Plätze schafft. Das hört sich irgendwie wie eine sehr seltsame Antwort an auf das Versorgungsproblem. Und was wird da passieren, wenn man viele Leute hat mit Bronchitis oder mit irgendwelchen zähen Infekten und die nicht zum Arzt können, keine Behandlung bekommen, kein Antibiotikum oder was auch immer, dann wird sich bei vielen Menschen eine Lungenentzündung daraus entwickeln, die dann eine viel aufwendigere Behandlung bedarf, die dann irgendwann im Krankenhaus landet oder die Folgeschäden hat, die Reha braucht oder Arbeitsausfälle. Und das ist genau das Gleiche im Feld der Psychotherapie. Also es ist überhaupt nicht zu verstehen, warum man auf diese Weise gegen die Versorgung psychisch erkrankter Menschen vorgeht, wo doch eh die Not schon so groß ist. Oder man sagt eben, ja, die Hausärzte, die brauchen halt einfach zu lange für die Gespräche mit den Patienten. Wir finanzieren jetzt nur noch Gespräche, die maximal 5 Minuten gehen. Und alles, was länger braucht und Patienten, die öfter Kontakt brauchen, ja, die haben halt Pech gehabt. Weil man kann doch anstatt 15 Minuten mit einem schwer erkrankten Menschen zu sprechen, vielleicht 3x5 Minuten mit nicht so schwer erkrankten Menschen sprechen und hat dann doch das Dreifache an Versorgung geleistet. Also so eine Art Triage-Psychologie, die eigentlich ethisch hochproblematisch ist. Also es wäre ein bisschen so, wie wenn man sagt, ja, eigentlich aufwendigere Herz-OPs, die über viele Stunden gehen, sind die eigentlich wirtschaftlich? Also spart es uns auch Geld oder kostet uns das mehr Geld? Also dass man das nur ökonomisch betrachtet. Und dann auf die Idee kommt ja eigentlich so ein Herzchirurg, statt dass der irgendwie 8 Stunden an einem Herz operiert, könnte der in derselben Zeit doch 4x einen Stent setzen. Dann hat man doch das Vierfache an Patienten behandelt. Also lässt man dann vielleicht denjenigen mit dem schweren, gravierenden Herzproblem unbehandelt oder nur mit minimal behandelt? Das wäre sozusagen eigentlich die ethische Schlussfolgerung daraus. Und ich glaube, so eine Art Denkweise ist eigentlich nur vertretbar ethisch, wenn man wirklich alle Ressourcen vorher ausgeschöpft hat. Also das kann man nicht machen, wenn man doch eigentlich 5 Kardiologen hätte, die behandeln könnten. Die Ressourcen sind eigentlich da, man möchte halt nur nicht die finanziellen Mittel dazu zur Verfügung stellen. Also das ist quasi eigentlich unethisch.
Wobei außer Acht gelassen wird, dass ja dann die Person, die dann eben nicht operiert ist, große Folgenkosten auch bedeuten würde. Also selbst wenn man es nur ökonomisch betrachtet, nicht nur ethisch, spart man vielleicht am Ende gar nicht mal so viel.
Aber ich finde, zu Recht wird das ja nicht nur ökonomisch betrachtet. Also man behandelt ja auch, weiß ich nicht, jemanden, der gar nicht mehr in der Arbeitswelt ist, trotzdem auch am Herzen und rechnet nicht aus, ob er der Gesellschaft irgendwie noch Geld bringt und man nur deswegen das Herz operiert, sondern aus ethischen Gründen, weil wir den Anspruch haben, als eine zivilisierte Gesellschaft Menschen, die erkrankt sind, zu helfen und nicht, weil wir irgendwie nur damit Kosten sparen wollen.
Ja, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das eigentlich bedeutet, die Menschlichkeit in einer Gesellschaft beizubehalten. Und was für eine Gesellschaft wären wir, wenn wir das Humane aus ihr herausstreichen würden?
Also vielleicht, um ein wenig auf die Ursachen zu kommen, bevor wir jetzt dann auf den wissenschaftlichen Teil eingehen, ist es vielleicht so ein bisschen die kurzfristige Psychologie unserer Zeit, so eigentlich wie wir Häuser bauen, also dass wir denken, wir sparen was, wenn wir weniger in Materialien investieren und den allergünstigsten Anbieter nehmen und die billigste Produktionsmethode. Und das Problem ist aber, nach 20 Jahren ist das Haus kaputt und man muss es renovieren oder abreißen. Eigentlich ist es nicht sparen, sondern eigentlich ist es wiederum ein Verlagern von Kosten hier einfach in die nächsten Generationen, die dann dieses Haus haben und reparieren müssen. Das sieht man, glaube ich, allen Ordens, wie das also bis in die Architektur, aber dann eben auch in die seelische Architektur hinein funktioniert. Ich glaube, es gibt aber in einer Gesellschaft und gerade in einer Politik, die von diesem Geist der Ökonomisierung vollkommen durchdrungen ist, so etwas wie ein grundlegendes Ressentiment gegen alle Orte an der Gesellschaft, die noch nicht genau so sind, also durchökonomisiert, auf Effizienz vermeintliche getrimmt, rein an Kosten-Nutzen-Erwägungen orientiert, sondern in denen so etwas wie Beziehungsarbeit, Raum für Entwicklung, das seelische Arbeiten, Fantasien, Träume, was auch immer da ist. Und ich habe den Verdacht, dass das diesen Entscheidungsträgern verdächtig ist, per se an der Psychotherapie. Dass da eigentlich nicht wirklich gearbeitet wird, sondern dass da irgendwie halt so rumgesprochen und rumfantasiert wird und dass man das mal richtig am Kragen packen muss, dieses System. Also es gibt, glaube ich, das wäre jetzt eine psychologische Deutung des Ganzen, eine unbewusste Aggression von Menschen, die durchgehend dieser Ideologie verpflichtet sind, gegen alles, was ihrer Denkweise nicht gleicht. Und es gibt so etwas wie einen universalen Versuch, die ganze Gesellschaft gleichzumachen in der Hinsicht und alle Räume und seien es noch so kleine Nischen wie die ambulante Psychotherapie einzustampfen, damit sie auch diesem Prinzip unterworfen sind. Völlig ungeachtet dessen, dass man die Folgen einer solchen Politik, die über Jahrzehnte geht, an allen Stellen der Gesellschaft spürt, also durch die beschädigte und marode Infrastruktur, bis hin eigentlich zum Zerfall der ganzen Gesellschaft durch einen immer extremer werdenden Druck, der auf den ganzen gesellschaftlichen Institutionen lastet. Aber der Zusammenhang wird nicht wahrgenommen, sondern es wird quasi versucht, das Problem so zu lösen, indem man eigentlich die Ursachen nur noch weiter verschärft, die zu diesem Problem geführt haben.
Ja, ein besonders heikler Punkt in der Debatte sind die Langzeittherapien. Die Langzeittherapien werden oft so behandelt, als seien sie ein entbehrlicher Luxus. Und den kann man sich vielleicht noch privat leisten, wenn man das denn möchte. Lifestyle-Therapie, wenn man so will. Aber dass das nicht das Kollektiv, die Gesellschaft tragen sollte. Es ist bei Psychotherapie so, dass kürzere Therapien durchaus sinnvoll sein kann. Du hast ja schon vorhin gesagt, dass ein Großteil der Therapie sogar eigentlich eher kürzere Therapien sind. Es gibt aber auch Menschen, denen diese Stunden nicht reichen, um ihre Konflikte und Probleme zu lösen, weil sie tief in der Beziehungsgeschichte liegen und mit inneren Verletzungen zu tun haben, die Zeit brauchen. Also wo Zeit eben kein Luxus ist, sondern überhaupt die Bedingung für eine Behandlung. Zum Beispiel, weil sich, um über bestimmte Themen sprechen zu können, Vertrauen entwickeln muss.
Das, was du gesagt hast, würden jetzt aber nicht unbedingt alle unterschreiben, also dass es dazu auch längere Therapien braucht. Gerade in der Psychotherapieforschung und in der Wissenschaft gibt es ja auch Stimmen, die das sehr skeptisch und kritisch sehen und sagen etwa, es gibt eigentlich keine wissenschaftliche Evidenz dafür, dass längere Therapien auch mehr helfen.
Eine solche Stimme ist etwa Pim Kuipers, ein niederländischer, sehr renommierter Psychotherapieforscher, der sich auch immer wieder in den Medien dazu äußert. Zum Beispiel gerade letztes Jahr in einem großen Interview in der Zeit, und wir wollen euch einmal daraus vorlesen.
Ja, Stefanie Kara, die Journalistin der Zeit, fragt hier: Wirken denn längere Therapien besser als kürzere? Kuipers: Wir haben Therapien zwischen einer und 60 Sitzungen analysiert. Im Schnitt waren es 10. Seltsamerweise konnten wir auch da keinen Unterschied finden. Weder die Zahl der Sitzungen insgesamt noch die Kontaktzeit mit dem Therapeuten hatte einen signifikanten Einfluss. Deshalb sollten wir lieber kürzere Therapien anbieten, damit wir mehr Patienten behandeln können und so die Wartezeit senken. Stefanie Kara von der Zeit fragt nach: Eine einzige Sitzung kann genauso gut wirken wie eine Therapie von 60 Stunden? Das ist kaum zu glauben. Kuipers: Ich weiß, aber das ist, was die Daten zeigen. Man muss mit solchen Vergleichen jedoch vorsichtig sein, weil es womöglich Unterschiede zwischen den Untersuchungen gibt, die nicht erfasst wurden. Zum Beispiel könnte es sein, dass die Patienten unterschiedlich schwer erkrankt waren. Ja, das ist aus diesem Interview, das hilft wirklich gegen Depression. Kuipers relativiert hier auch ein bisschen gleich die Aussage, aber natürlich bleibt hier schon der Eindruck hängen, also die Daten zeigen, die Länge der Therapie macht keinen Unterschied. Also egal, ob man eine oder 60 Stunden behandelt, die Therapien sind gleich wirksam. Und warum sollte man dann eine Therapie von 60 Stunden oder sogar von 300 Stunden zahlen?
Ja, ich finde, jetzt an der Stelle sieht man aber auch gut die Verantwortung der Medien, solche Aussagen einzuordnen. Aber was ist denn jetzt das Problematische an solchen Aussagen, wie Kuipers sie hier trifft?
Also das Interview geht noch viel länger und Kuipers referiert hier einige wissenschaftliche Daten über die Behandlung von Depressionen, die, soweit wir das jetzt überblicken können, auch sehr, sehr stimmig und fundiert sind. An dieser Stelle aber mit dieser Aussage über die 1 bis 60 Stunden wird es sehr problematisch. Das sieht man, wenn man sich einliest und guckt, was eigentlich dahinter steht, genau. Kuipers bezieht sich auf 2 Studien, eine neuere, auf die wir uns jetzt hier beziehen, in der so etwas wie eine Zusammenschau aus ganz vielen anderen Studien gemacht wurde. Also 120 Studien zur Wirksamkeit von Psychotherapie bei Depressionen wurden miteinander verglichen. Also es wurde immer geguckt, wie erfolgreich war die Therapie in der Studie und wie lange hat die Therapie gedauert. Also in der einen Studie haben, was weiß denn ich, eine Remissionsrate von 20% und eine Dauer von 10 Stunden, in der nächsten Stunde Remissionsrate 40%, eine Dauer von 12 Stunden und so weiter. Und über alle Studien hinweg hat man miteinander dann in Verbindung gebracht die Dauer der Therapie mit dem Ergebnis der Therapie und herausgefunden, es gibt keinen wissenschaftlichen Zusammenhang, das ist nicht signifikant.
Was ist daran problematisch?
Ja, dazu muss man gucken, was für eine Art von Studien und was für eine Art von Behandlungsmethoden hier eigentlich untersucht wurden. Also was steckt hinter diesen 120 Studien? Wenn man eine Aussage darüber macht, ob man besser Langzeit- oder Kurzzeittherapien durchführen sollte, müsste man ausgehen davon, dass eigentlich auch in den Studien Kurzzeit- und Langzeittherapien miteinander verglichen wurden. Das ist aber nicht der Fall. Die Studien, auf die sich hier bezogen wird, sind zum allergrößten Teil, nach unseren Recherchen über 90-95%, allesamt Kurzzeittherapien und auch fast allesamt verhaltenstherapeutisch. Das heißt, es wurde nicht verglichen, wie Langzeit- gegen Kurzzeittherapien abschneiden, sondern wie sich die Zahl der Stunden innerhalb von verhaltenstherapeutischen Kurzzeittherapien auswirken.
Also in etwa gibt es einen Unterschied zwischen Menschen, die eine Stunde Psychotherapie gemacht haben oder vielleicht 4 Stunden Psychotherapie.
Psychoanalytische Behandlungsformen waren in der Studie kaum enthalten. Also es gab vereinzelte Studien, aber die machen sozusagen nicht das Schwergewicht dieses Vergleichs aus. Vereinzelt gab es dann eben auch Studien, die dann bis zu 60 Stunden enthalten haben, aber das macht eben auch wiederum nicht den Schwerpunkt dieser Aussage aus, sondern das bezieht sich dann eben schwerpunktmäßig auf den Daten von Kurzzeittherapien. Wenn man das jetzt ins Praktische übersetzt, Kurzzeittherapien heißt meistens sehr symptomfokussiert. Also es geht darum, mit bestimmten Techniken in kurzer Zeit ein Symptom unter Kontrolle zu bringen, vielleicht eine Problematik gezielt anzugehen oder ein bestimmtes Denkmuster gezielt anzugehen. Das kann ja nicht die ganze Breite dann der Problematik sein, sondern meistens muss es sehr fokussiert sein, was ja auch die Stärke dann von Kurzzeittherapien ist. Wenn jetzt eine Person A kommt und die hatte einen Trauerfall und weiß jetzt nicht, wie gravierend ist das, was ich eigentlich gerade habe, ich fühle mich nicht gut danach, und die geht zu einem Psychotherapeuten, findet dort jemand, mit dem sie mal eine Stunde lang sprechen kann, fühlt sich dadurch total erleichtert und das ist schon ganz viel, was ihr das hilft, und geht dann davon weg, dann hat die eine Stunde gehabt und eine Symptomreduktion von sehr viel innerhalb dieser einen Stunde. Wenn man sich eine andere Person anschaut, die hatte auch einen Trauerfall, aber da geht's viel gravierender in die Gestaltung des Lebens. Die Person bleibt 10 Stunden beim Therapeuten und arbeitet mit dem an bestimmten Themen. Der geht's auch nach 10 Stunden wieder gut und fühlt sich gebessert. Wenn man das vergleicht, das Ergebnis ist bei der einen Person nach einer Stunde und bei der anderen Person nach 10 Stunden das gleiche. Also beide haben eine Symptomreduktion von XY%. Aber kann man daraus folgen, es hat keinen Unterschied gemacht, ob 1 oder 10 Stunden behandelt wurde? Dazu müsste man ja wissen, was wäre passiert, wenn man die Person mit 10 Stunden nach einer Stunde schon wieder nach Hause geschickt hätte. Dann könnte man das ernsthaft sagen. Das wurde hier aber gar nicht verglichen. Das geben die Daten sozusagen gar nicht hierher. Das sagt Kolpers auch, indem er sagt, man weiß ja nichts über die Symptomschwere, deswegen sind die Daten ein wenig relativiert, aber er tätigt eben trotzdem öffentlich diese Aussage, dass man kürzere Therapien bevorzugen sollte und dass die Daten das so zeigen, dass es keinen Unterschied macht, ob 1 oder 60 Stunden. Die ehrliche Antwort wäre hier gewesen, das kann man aus diesen Daten eigentlich überhaupt gar nicht schließen. Was wir gar nicht wissen, ist, wie zum Beispiel Langzeitverläufe gegenüber kürzeren Verläufen abschneiden. Man nennt das in der Fachsprache auch Confounding by Indication, also ein Indikationsbias, der besagt, dass eben die Dauer einer Therapie oft ein individueller Prozess ist, zwischen Patient und Therapeut, nicht einfach so festgesetzt wird und eben viel damit zu tun hat, wann die Symptomatik zu Ende ist. Also ein Patient mit einer schwereren Symptomatik bleibt meistens länger als ein Patient mit einer kürzeren Symptomatik. Was aus den Studien auch ablesbar ist, das sind ja in der Regel internationale Studien in Ländern, wo Psychotherapie meistens nur zu sehr geringem Ausmaß finanziert wird. Also wo nach 20 Stunden oder 10 Stunden oftmals Schluss ist auch schon. Die durchschnittliche Behandlungsdauer war hier 10 Stunden. Und man sieht auch aus diesen Studien, dass die Remissionsrate, also der Anteil von Patienten, die nach einer solchen Kurzzeittherapie wirklich nachhaltig gebessert nach Hause geht, ja, jetzt kommt es ein bisschen auf die Studie drauf an, aber bei etwa 30% liegt. Das heißt, von 10 Patienten, die so eine Kurzzeittherapie machen, gehen 3 nachhaltig gebessert nach Hause und 7 nicht. Das bedeutet, dass man eigentlich in so einer Studie auch vielleicht feststellen kann, dass es tatsächlich kaum einen Unterschied macht, ob jemand nach 1, 5, 10 oder 20 Stunden nach Hause geht, weil es ihm sowohl nach 5 als auch nach 20 Stunden noch nicht wirklich wieder gut geht. Sondern wir eigentlich darüber nur eine Aussage über die begrenzte Wirksamkeit von Kurzzeittherapien ableiten können. Was uns als Praktiker auch nicht so überrascht, weil eben viele Problematiken, mit denen Patienten in Behandlung kommen, nicht innerhalb von 10 Stunden zu behandeln sind. Das wäre zumindest meine praktische Erfahrung.
Es ist ja unwahrscheinlich, dass ein Politiker jetzt sich durch den Stapel an Studien, die existieren, selber wühlen wird und da genau reinschauen wird, sondern er wird wahrscheinlich vor allem auf das zurückgreifen, was er eben unter anderem auch in den Medien vorfindet. Und vielleicht ist schon schwierig daran, dass so eine scheinbar wissenschaftliche Argumentation sehr unangreifbar wirkt, weil gegen Daten hat man ja nichts. Also die sagen ja nur das, was man auch real vorfindet. Aber gerade deswegen ist es eigentlich so wichtig, präzise bei den wissenschaftlichen Interpretationen zu sein, weil Wissenschaft sonst für politische Agenda auch benutzt werden kann. Ja, jetzt haben wir über die Kurzzeittherapien geredet, unter anderem auch über die Remissionsraten bei Kurzzeittherapien. Wie sieht es denn jetzt bei Langzeittherapien aus? Wie sind denn da die Remissionsraten?
Also das kommt ein bisschen aufs Störungsbild und auch auf das an, was man genau unter Langzeittherapie versteht. Das ist international sehr unterschiedlich. Beginnt eigentlich schon dabei, dass man sagt, alles länger als 40 Stunden ist Langzeittherapie. Wir haben nicht so viele Daten wie zur Kurzzeittherapie, einfach weil Kurzzeittherapie viel leichter und schneller zu beforschen ist als Langzeittherapie. Da dauern die Projekte oft Jahre. Aber es gibt einige Studien und die zeigen, dass die Remissionsrate bei längeren Therapien auch nicht unbedingt spektakulär überlegen, aber doch mehr ist als bei Kurzzeittherapien. Also wenn man jetzt von Depressionen spricht, findet man, je nachdem, ob es eine chronische, schon lang bestehende, schwierig zu behandelnde Depression ist oder jetzt eine kürzlich aufgetretene, vielleicht durch ein aktuelles Lebensereignis ausgelöste Depression, so Remissionsraten in Kurzzeittherapien so zwischen 10-30-40%. In Langzeittherapien kommt man je nach Kriterium auf so 60-65% Remissionsrate. Das ist mal so als Daumenregel. Also es gibt Hinweise darauf, dass es einen Zusatznutzen gibt, wenn die Therapie länger geht, also mehr Menschen geholfen werden kann. Wir haben ja in unserer Folge über die Wirksamkeit psychoanalytischer Therapie eine ganze Literaturliste dazu verarbeitet. Das können wir im anderen vielleicht auch nochmal verlinken. Es gibt auch Daten zur Wirksamkeit spezifisch psychoanalytischer Langzeittherapien, also wie wir in Deutschland Psychoanalysen machen, also mehrmals in der Woche mit bis zu 300 Stunden und dort Hinweise aus Studien, dass die Stärke und Besonderheit dieses Verfahrens darin liegt, in seiner Nachhaltigkeit. Also nicht unbedingt, dass Symptome viel schneller oder viel umfassender reduziert werden, sondern vor allem, dass die Wirkungen der Therapie viel länger anhalten und nachhaltiger sind.
Was ist mit Wirkungen gemeint?
Also mit Wirkungen, es kommt eben auch sehr darauf an, was man darunter versteht. Meistens zentral erstmal die Reduktion von Symptomen, also dass jemand, der Angstsymptome hat am Anfang der Therapie, nicht mehr Angstsymptome am Ende hat und auch nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jahre danach. Aber auch so etwas wie die Zufriedenheit mit dem Leben, die Entwicklung der psychischen Struktur, also wie gut kann jemand mit Beziehungen umgehen, wie gut kann jemand mit seinen eigenen Gefühlen umgehen und überhaupt die Gestaltung des Beziehungslebens. Das sind interpersonelle Dynamiken. Das sind so typische Bereiche, in denen man den Erfolg einer Therapie versucht festzumachen. Das heißt aber, wie gesagt, nicht, dass das für alle Patienten grundlegend gilt. Also dass quasi Psychoanalyse irgendwie ein Allheilmittel ist oder Langzeittherapie, das muss man auch sagen, sondern dass es auch einen nicht unwesentlichen Anteil von Patienten gibt, denen es auch nach einer Langzeittherapie nicht besser geht. Weshalb es auch so wichtig ist, dass wir weiter Konzepte entwickeln und Forschung betreiben, wie man diesen Menschen helfen kann. Also es gehört zur Realität, und das findet die Psychotherapieforschung immer raus, dass Psychotherapie hochwirksam ist, vielen Menschen helfen kann, aber auch vielen Menschen nicht helfen kann. Also das ist ein Teil der Realität. Dass man das aber nicht unbedingt am Anfang einer Behandlung immer absehen kann. Das kann sehr, sehr viele Ursachen haben, warum eine Therapie nicht wirkt. Auch darüber haben wir mal eine Folge gemacht.
Es ist gerade eine groß angelegte Studie erschienen, die die Langzeitwirkungen von Psychotherapie erforscht hat. Und die unseres Erachtens einer der bedeutendsten Studien ist, die jetzt aktuell erschienen sind. Durchgeführt wurden sie unter anderem von Miriam Henkel, Johannes Zimmermann, Matthias Volz, Dorothea Huber, Hermann Staats und dem kürzlich verstorbenen und sehr einflussreichen Psychoanalytiker und Forscher Kurt Benecker. Wir wollen auf diese Ergebnisse hier kurz eingehen, weil sie, wie ich eben gesagt habe, uns sehr bedeutsam erscheinen. Jakob, vielleicht kannst du mal kurz sagen, um was es in dieser Studie ging und was genau untersucht wurde.
Und zwar wurden hier deutschlandweit Patienten untersucht, die entweder eine tiefenpsychologisch fundierte oder eine analytische Psychotherapie unternommen haben. Das waren insgesamt fast 500 Patienten, was eine ziemlich große Zahl ist, gerade für Langzeittherapien. Das Besondere der Studie ist, dass sie die Behandlungen über mehrere Jahre verfolgt haben, aber dann auch über das Behandlungsende hinaus weiter geschaut haben, wie es den Patienten geht. was nicht so typisch ist, weil allein dann die Erhebungsdauer von seiner Studie fast ein Jahrzehnt sein kann. Also wenn man überlegt, so eine Analyse dauert vielleicht 3 Jahre und man erhebt dann nochmal 3 Jahre über das Behandlungsende hinaus und es starten ja in einer Studie nicht alle gleichzeitig, sondern so über Verlauf der Zeit, hat man locker mal 10 Jahre Datenerhebung zusammen. Es sollte hier verglichen werden wie eine tiefenpsychologische Fokaltherapie, also Therapien, die ein bisschen mehr auf ein Konfliktfeld, auf eine bestimmte Thematik sich fokussieren, im Vergleich mit analytischen Therapien abschneiden. Also Therapien, die ein bisschen breiter das analytische Setting ausbuchstabieren, dafür eben aber auch intensiver und länger sind. Die tiefenpsychologischen Therapien waren im Schnitt 45 Stunden lang, also auch schon eigentlich Langzeittherapie, zumindest aus manchen Settings heraus betrachtet. Die psychoanalytischen Therapien waren im Durchschnitt etwa 220 Stunden lang und gingen 2 bis 3 Mal in der Woche. Und man hat dann immer nach einem Jahr bis 6 Jahre nach Behandlungsbeginn geschaut, wie unterscheiden sich die Gruppen im Hinblick auf Symptomatik, auf die psychische Struktur, auf interpersonelle Probleme, auf die Anzahl ihrer Diagnosen und auf ihre Lebenszufriedenheit. Man sieht jetzt, wenn man die beiden Verfahren miteinander vergleicht, dass erstmal beide Tiefenpsychologie und analytische Psychotherapie ziemlich gute Ergebnisse produzieren kann. Hier wurden jetzt nicht spezielle Remissionsraten berechnet, sondern sogenannte Effektstärken, also wie stark ist der Effekt einer Behandlung, die in einem hohen Bereich lagen. Also es konnten zumindest einem wesentlichen Anteil von Patienten viel geholfen werden. Interessant, was jetzt die Unterschiede zwischen einer eher fokussierten, tiefenpsychologischen Therapie und einer analytischen Therapie angeht, ist ein wenig der Langzeitverlauf. Man sieht, dass die tiefenpsychologischen Therapien im ersten Jahr besonders effektiv waren, also ziemlich schnell einen stärkeren Effekt hatten auf die Besserung von Symptomen und dieser Effekt sich dann stabilisiert hat in den nächsten Jahren. Bei analytischen Therapien sieht man das etwas milder, also es geht jetzt nicht so steil bergauf im ersten Jahr, aber dafür ist die Nachhaltigkeit größer. Das heißt, die Symptomatik verbessert sich über die Jahre, über den Verlauf von 6 Jahren immer weiter und zwar auch über das Ende der Therapie hinaus. Also der Effekt stabilisiert sich nicht nur, sondern nimmt sozusagen noch zu. Das ähnelt auch anderen Studien, die man über analytische Psychotherapie in diesem Setting schon kennt. Die Unterschiede jetzt am Schluss, also man sieht vor allem den wesentlichen Unterschied gar nicht bei Behandlungsende oder nach einem Jahr, sondern 6 Jahre nach Behandlungsbeginn fangen die Gruppen an, sich wesentlich zu unterscheiden. Und der Unterschied war jetzt, was seine Größe angeht, so im eher mittleren bis milderen Bereich. Das heißt, den Patienten, die mit analytischer Psychotherapie behandelt wurden, ging es im Schnitt besser, aber jetzt auch nicht gravierend besser. Was natürlich die Frage aufwirft, die vierfache Stundenzahl, also 220 statt 45, die vierfache Dosis und längere Aufwand und vierfache Kosten, rechnet sich das für einen milden bis mittleren Effekt?
Wobei man auch hier denselben Gedanken ja einfügen muss, den du vorhin auch schon genannt hattest, dass man ja nicht weiß, wie die Person abgeschnitten hätte, wenn sie ein anderes Therapiesetting gehabt hätte. Also wenn sie statt 4 Stunden in der Woche 1 Stunde gehabt hätte, ob sie dann immer noch dieselbe Besserung an Symptomen gezeigt hätte, wie in diesem 4-stündigen Setting.
Genau, das kann man aus dem Studiendesign heraus nicht schließen. Also man weiß nicht, warum Patienten genau so lange behandelt wurden und nicht kürzer oder länger, ob das nicht genau in Abstimmung mit der Symptomatik war, was ja eigentlich zu vermuten ist.
Ja.
Trotzdem, wenn man jetzt mal die groben Ergebnisse nimmt, könnte man sagen, ein milder Effekt, vierfache Dosis. Die Studienautoren haben dann noch einen zweiten Schritt gemacht in der Auswertung. Und zwar haben sie die Patientengruppe in 2 Teile eingeteilt, nämlich Patienten, die also alle waren betroffen, es geht um Psychotherapie, es gibt niemanden mit keiner Symptomatik, aber die eine eher stärkere Symptomatik hatten, eher mehr strukturelle Probleme, Persönlichkeitsschwierigkeiten, eher stärkere interpersonelle Probleme, also Schwierigkeiten in Beziehungen, eher eine größere Zahl an Diagnosen versus Patienten, die eine etwas geringere Symptomlast und etwas weniger interpersonelle Probleme und so weiter hatten. Also quasi in dem Bereich der Betroffenen nicht ganz so betroffen waren wie die anderen. Und wenn man die beiden Gruppen jetzt miteinander vergleicht und guckt, wie schneiden die jeweils ab, sieht man, dass es für die Gruppe der etwas milder Betroffenen gar keinen Unterschied mehr gibt zwischen Tiefenpsychologie und analytischer Psychotherapie. Die schneiden ziemlich ähnlich ab. Aber für die Gruppe der stärker Betroffenen, also die, die mehr interpersonelle Probleme, mehr Symptomatik, mehr strukturelle Schwierigkeiten haben, die Unterschiede nur umso gravierender waren. Also für die Gruppe der etwas chronischer, schwerer Betroffenen hatte die analytische Psychotherapie, so ein hochfrequentes Verfahren über viele Jahre zu machen, einen gravierenden Vorteil. Das finde ich ist ein ziemlich spannendes Ergebnis. Das kann man eigentlich in zwei Richtungen sehen. Ja? Also wieder unter dem Vorbehalt, den du gesagt hast, wir wissen aber nicht, was wäre, vielleicht hat aber eine Person eben 200 Stunden gebraucht, um auf selbe Ergebnis zu kommen wie eine andere mit 40. Daraus kann man nicht sagen, für beide hätte 40 gereicht. Aber wenn wir es trotzdem als grobe Orientierung nehmen, kann man sagen, eine Tiefenpsychologie ist ziemlich stark darin, fokal, also auf einen bestimmten Fokus oder auf mehrere Foki hinzuarbeiten mit einer Patientengruppe, die vielleicht jetzt nicht eine völlig chronifizierte strukturelle Thematik hat. Die analytische Psychotherapie hat einen besonderen Vorteil darin und rechtfertigt dann auch ihre höheren Kosten dadurch, dass sie Patienten helfen kann, wo die Thematik sehr verfestigt ist und sich gar nicht vielleicht so ein einzelner Fokus bilden lässt. Also man das gar nicht so klar umgrenzen kann, die Thematik, sondern sie eigentlich in alle Lebensbereiche hinein diffundiert. Und diese Patientengruppe profitiert von so einem Verfahren und die braucht es vielleicht auch, um überhaupt in einen Zustand zu kommen, in der es deutlich besser geht. Ich finde die Ergebnisse deshalb so bedeutsam, weil sie eben in wissenschaftlichen Daten die Bedeutung von solchen Langzeittherapien zeigen kann, aber auch, weil sie eigentlich einer Gesundheitspolitik, wie sie aktuell betrieben wird, diametral entgegenstehen. Also rhetorisch zumindest werden ja die ganzen Maßnahmen verkauft als ein Versuch, eher chronisch schwer erkrankten Patienten zu helfen und in die Versorgung zu leiten. Solche Studien zeigen aber, dass Patienten, gerade diese Patienten, besonders angewiesen sind auf eine längerfristige Beziehungsarbeit und gerade nicht in einem Kurzzeitsetting gut aufgehoben sind. Das heißt, eher einen Ausbau von solchen längerfristigen Angeboten brauchen und vielleicht eine Hilfe beim Zugang dazu, das kann ich mir auch vorstellen. Aber sicherlich nicht eine Kürzung und Streichung der Kontingente oder eine Reduktion des Umfangs von Psychotherapie. Also jemand, der eine solche Politik betreibt, ist zumindest, wenn man diese Studie betrachtet, im völligen Widerspruch zur wissenschaftlichen Lage.
Aus den Daten kann man übrigens umgekehrt auch nicht ableiten, dass jemand mit einem milderen Verlauf auch deswegen nur Kurzzeittherapie lieber machen sollte und derjenige lieber keine Langzeittherapie. Vielleicht, wenn man das, was wir auch jetzt mehrfach aufgegriffen haben, nochmal in ein Bild packt. Es ist ja so, als hätte man einen Sportkurs mit einem Trainer, der verschiedene Menschen sieht, die zu ihm kommen und im Weitsprung trainiert werden wollen. Und er aufgrund seiner Expertise und seines guten Trainerauges sehen kann, wer vielleicht schon ein bisschen sportlicher ist, wer schon vielleicht sogar im Weitsprung ein bisschen trainiert ist und jemand, der eben gut sein wird im Weitsprung und jemand, der vielleicht noch ein bisschen mehr Hilfe braucht, vielleicht sogar Menschen dabei sind, die gar nicht sportlich sind, die vorher noch nie Sport gemacht haben und denen der Weitsprung vielleicht eher schwer fallen wird. Und jetzt trainiert er diese Gruppen unterschiedlich, nämlich die eine Gruppe einmal pro Woche und die andere Gruppe viermal pro Woche. Und jetzt kann es ja, weil er eben gesehen hat, dass die er viermal trainiert, auch wirklich mehr Training brauchen, um ein gutes Ergebnis zu erzielen, er deswegen auch sehr unterschiedliche Gruppen hat. Und am Ende springen diese Gruppen ähnlich weit. Jetzt würde ja niemand auf die Idee kommen zu sagen, ach so, ja, dann brauchen die Leute, die viermal trainiert wurden, also nur einmal in der Woche Training, weil man könnte dann ja das gleiche Ergebnis in kürzerer Zeit erzielen. Ich glaube, dieses Beispiel zeigt, dass man das aus so naturalistischen Studien so leicht nicht herleiten kann. Also weil es diesen Experten gibt, der zuteilt und der das Training sozusagen festlegt, die Gruppen nicht randomisiert, also zufällig zugeteilt wurden. Damit will man eigentlich genau solche ungleichen Gruppen nämlich vermeiden. Dass sie nicht randomisiert werden können, ist das Problem an solchen Studien. Zugleich zeigen sie aber den klinischen Alltag und bilden damit das ab, was in der Realität auch vorfindbar ist.
Ich finde in der ganzen Debatte eigentlich traurig, dass die ganzen beteiligten Akteure, also sagen wir mal der Trainer, dann derjenige, der das Training finanziert und der Politiker, der sozusagen die Verteilung steuert, dass die nicht zusammenkommen, sondern eigentlich, und das muss man schon sagen, dann wirklich mit einer betriebswirtschaftlichen Sicht auf die Welt Annahmen über den Trainer getroffen werden. Der arbeitet nicht effizient und er nimmt nur leichte Fälle und warum tut er die Leute da in die Gruppe mit vier und so. Also eigentlich unter Annahmen, dass diese Person inkompetent sei, irgendeine Politik anhand von irgendwelchen Zahlen vollzogen wird, ohne in Kontakt eigentlich mit der klinischen Realität zu sein. Also das, was man doch als allererstes machen müsste, wäre doch den Trainer zu fragen, warum hast du denn die eine Person in die Gruppe getan und warum nicht? Das wäre ja unter der Voraussetzung der Trainer, weil er ja klinisch in der Realität arbeitet und eben nicht nur auf dem Papier irgendwas sich anguckt, der erfasst etwas, was ich vielleicht nicht verstanden habe. was, dem ich mich eigentlich annähern muss. Und wenn ich mit dem rede, kann ich etwas darüber erfahren, wie eigentlich die Realität aussieht. Und stattdessen sozusagen irgendwelche betriebswirtschaftlichen Zahlen sich anzuschauen und versuchen, mit irgendwelchen Zwangsmaßnahmen den Trainer dazu zu zwingen, irgendwie schneller zu behandeln oder schnell oder weniger Leute zu nehmen oder alle in die Gruppe 1 zu tun oder so, eigentlich zu Missmut, Missverständnissen, Konflikten zwischen diesen Gruppen führen muss. Und das gilt eigentlich auch für die Wissenschaft. Das heißt ja nicht, dass Wissenschaft und Politik nicht auch eine wichtige Rolle spielen in dem Zusammenspiel oder dass jetzt nur allein die klinische Erfahrung eines Therapeuten oder einer Therapeutin das Maßgebende ist. Aber ein gewisser Respekt vor dieser klinischen Erfahrung und eine Annahme, dass darin etwas liegt, was man hören muss und mit dem man sich auseinandersetzen muss, das statt dass man irgendwie nur regulieren und kürzen und steuern muss, das wäre für mich der allererste Boden und das Fundament jeglicher Versuche, unser psychotherapeutisches System zu verbessern.
Ja, ich will nochmal den Begriff der Ökonomisierung aufgreifen, weil es ja doch immer wieder so klingt und wir rutschen da selber auch immer wieder hinein, dass man sich, und jetzt kommen wir zurück zum Sparen, dass man sich irgendwas sparen würde oder für irgendwas weniger Geld ausgeben würde. Ich will nochmal betonen, dass das kurzfristig gedacht zwar stimmt, aber langfristig nicht richtig ist. Also langfristig werden die Folgekosten, die jetzt entstehen durch diesen Umbau, auf uns zurückfallen. Also es ist, glaube ich, in dem Sinne nichts, was wir uns sparen, sondern damit machen wir das Ganze im Grunde am Ende des Tages noch viel teurer und gleichzeitig, glaube ich, die Menschen auch viel unzufriedener. Vielleicht kann man am Beispiel der Psychotherapie etwas ablesen, was, denke ich, für unsere Zeit und für unsere Gesellschaft ein typischer Irrtum ist, dass man glaubt, dass das, was billiger sei, am Ende auch das sei, was günstiger ist. Psychotherapie ist nicht teuer, weil sie Zeit braucht, sondern teuer wird es, wenn man Menschen nicht die notwendige Zeit einräumt.
Ja, ich glaube, so kann man das stehen lassen. Unser Plädoyer ist, glaube ich, vernehmlich. Am Ende des Tages kostet die ambulante Psychotherapie auf dem Feld der psychischen Versorgung, die so krisenhaft ist, die so viele Menschen beschäftigt, 3 Milliarden Euro. Und eine Verdoppelung auf 6 Milliarden Euro ist natürlich viel Geld, aber in Relation dazu, dass man, weiß ich nicht, 100 Milliarden Euro in die Aufrüstung steckt und Ähnliches, ist es auch wiederum nicht so viel. Und ich bleibe wieder bei meinem Wahlplakat. Es ist möglich, es zu verdoppeln. Es braucht einen politischen Willen dazu. Und die Frage ist, ob sich ein solcher politischer Wille formt und nicht so sehr, ob es überhaupt theoretisch möglich ist. Also ich glaube, dass wir finanzielle und auch personelle Ressourcen eigentlich haben dafür und dass es langfristig die klügere Strategie ist, weil eben ambulante Psychotherapie so einen präventiven Effekt auch hat. Menschen an einer Schwelle abholen kann, wo sie eben noch nicht dauerhaft für ihre Arbeit ausfallen, in Rente gehen müssen und all das auch, was es an sozialen Zerstörungen anrichtet in Familien, die wir gar nicht in Euro nur messen können und auch sollten, sondern was es für Kinder bedeutet, wenn ihre Eltern erkrankt sind oder für Eltern, wenn ihre Kinder erkrankt sind. Ich glaube, wir schließen an der Stelle. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir werden an diesem Thema dranbleiben. Also das ist uns ein wichtiges Anliegen, auch solche Entwicklungen in der Gesellschaft, wo sie jetzt genuin das Feld, das wir jetzt hier bestellen, betreffen, auch aufzugreifen.
Ich würde noch mal etwas aufgreifen, was wir in einer anderen Folge gesagt haben, weil die aktuellen Entwicklungen bei vielen ja auch dazu führen, dass sich Gefühle von Resignation breit machen oder von einer Wut, die aber kein Ziel findet und damit unproduktiv zu werden droht. Du hast einmal so schön gesagt, oder eigentlich ist es ja ein Diktum von Nietzsche, dass alles Entscheidende trotz alledem geschieht. Ich glaube, es ist sehr wichtig, gerade an solchen Stellen nicht zu resignieren, sondern sich zu organisieren. Wir verlinken euch dazu in den Shownotes auch wieder Möglichkeiten, wie man sich engagieren kann oder auch vielleicht finanziell unterstützen kann. Es bedarf aber, glaube ich, auch einer inneren Haltung, die sich nicht in die Resignation fügt, die das nicht akzeptiert, diese Veränderungen, die geplant sind, sich damit nicht zufriedenstellt oder irgendwo hinnimmt. Am 15. April gibt es eine bundesweite Aktion. Es wird deutschlandweit Proteste gegen diese Maßnahmen geben. Ein zentraler Punkt und Ort ist natürlich Berlin. Wir stellen das in die Shownotes, wie gesagt, und würden uns freuen, wenn sich hier möglichst viele engagieren.
Dann danken wir euch fürs Zuhören und freuen uns, wenn wir damit euch auch wieder klinische Themen in den nächsten Folgen berühren. Wünschen euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend.
Wann immer ihr das hört.
Tschüss. Tschüss.